Stell dir das mal vor, du tippst eine Internetadresse ein, drückst Enter und in genau dieser einen Millisekunde erschafft das Web eine Seite, die nur für dich existiert.
Mhm.
Kein Cache, der irgendwie abgerufen wird, keine fertige Vorlage, die auf einem Server rumliegt. Während dieser Ladebalken noch zuckt, analysiert ein System im Hintergrund hunderte von Variablen.
Ja, in Echtzeit?
Genau. Und es baut eine Oberfläche auf, die in dieser exakten Form, also mit genau diesen Texten und dieser Struktur, nirgendwo sonst auf der Welt zu sehen ist. Wenn dein Kollege am Schreibtisch gegenüber zeitgleich dieselbe URL aufruft, bekommt er eine völlig andere Architektur präsentiert.
Und das ist halt, das ist kein theoretisches Konzept mehr aus irgendeinem Tech-Labor. Wir schreiben heute den 15. Mai 2026 und das ist schlichtweg die neue Realität des Internets.
Absolut. Die grundlegendste Annahme, mit der wir alle aufgewachsen sind, nämlich, dass eine Webseite für alle Besucher gleich aussieht, die wird gerade vor unseren Augen komplett demontiert. Und genau das wollen wir in unserer heutigen Analyse mal richtig aufdröseln. Schön, dass du dabei bist und uns zuhörst.
Ja, hallo, auch von mir. Wir verlassen gerade wirklich das Zeitalter des digitalen Schaufensters. Ich meine, jahrzehntelang haben Unternehmen ihre Auslage dekoriert und einfach gehofft, dass sie möglichst vielen Passanten gefällt, weißt du?
So nach dem Motto, einer wird schon reinkommen.
Richtig. Aber dieser Übergang von statischen Seiten zu sogenannten generativen Interfaces, das ist ein fundamentaler Paradigmenwechsel. Wir sprechen hier über Systeme, in denen Benutzeroberflächen durch künstliche Intelligenz einfach on the fly gerendert werden.
Und die Quelle für unsere Recherche heute, die liefert uns da wirklich spannende Einblicke. Das ist ein brandaktueller Artikel der Agentur CES, also Webdesign und Online-Marketing aus dem Erzgebirge. Verfasst von Ringo Bochmann.
Mhm, ein sehr starker Text.
Ja, fand ich auch. Seine Mission oder seine Hauptthese ist ja, statische Webseiten sind im Jahr 2026 endgültig tot. Generative Interfaces sind quasi das neue Betriebssystem des Webs, vor allem auch für den Mittelstand.
Absolut. Aber bevor wir verstehen können, wie man diese Technologie jetzt konkret nutzt, müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was sie fundamental von dem unterscheidet, was wir bisher kannten.
Okay. Lass uns das mal aufdröseln. Wir haben ja das letzte Jahrzehnt damit verbracht, Desktop-Seiten mit Responsive Design in mobile Bildschirme zu quetschen.
Oh ja, ein endloser Kampf.
Ja, wirklich. Aber Bochmann beschreibt das super. Das war im Grunde nur eine physikalische Anpassung an die Hardware. Also Responsive Design war bisher wie so ein Möbelstück, sagen wir mal. Ein großer Tisch, den man zusammenschiebt oder einklappt, damit er in ein kleineres Zimmer, also das Smartphone, passt.
Ja, das ist eine super Analogie.
Und ein generatives Interface hingegen, das ist quasi der Raum selbst, der in Millisekunden komplett neue Wände, Farben und Möbel erschafft, sobald man durch die Tür tritt.
Genau das ist der Punkt. Der Vergleich zeigt halt perfekt diese Limitierung der bisherigen Technologie. Ich meine, Responsive Design manipuliert ja am Ende des Tages lediglich CSS-Rasterlinien. Es schiebt Boxen untereinander.
Mehr nicht, ja?
Aber Generative Interfaces, die funktionieren völlig anders. Die basieren nicht auf vorab von einem Designer fest verdrahteten Oberflächen. Es geht eher in Richtung prozedurale Generation, wie man das aus modernen Videospielen kennt.
Ah, okay. Warte, meinst du so wie bei Open-World-Spielen?
Exakt. Wenn du dich in so einem Spiel bewegst, dann wird die Welt ja nicht im Vorfeld komplett berechnet. Sie wird erst in dem Moment gezeichnet, in dem du in ihre Richtung blickst. Und zwar basierend auf deinem aktuellen Level, deinem Inventar, deiner Spielweise.
Wahnsinn.
Und im Web-Kontext heißt das, da sitzt eine KI im Hintergrund. Eine Engine, die auf einen riesigen Pool von, sagen wir mal, atomaren Content-Bausteinen zurückgreift. Und diese KI analysiert in Echtzeit den Kontext des Nutzers. Also, woher kommt er? Was ist seine Absicht? Welche Interaktionen gab es bisher?
Und daraus setzt sie dann das Layout zusammen.
Richtig. Sie antizipiert die Intention des Nutzers und baut in Millisekunden genau die Oberfläche, die jetzt in diesem Moment gebraucht wird.
Das ist schon krass. Aber es macht auch Sinn, wenn man sich anschaut, wie sich unsere Erwartungshaltung entwickelt hat, oder? Ich meine, durch Tools wie ChatGPT oder Gemini sind wir als Nutzer mittlerweile diese sofortige, punktgenaue Relevanz gewöhnt. Du stellst eine Frage und willst keine Linkliste mehr, du willst die direkte Antwort.
Ganz genau. Wir haben keine Geduld mehr für diese alten Menüstrukturen. Und wenn die Webseite sich also anpasst, das führt uns ja direkt zur nächsten Frage.
Hier wird's jetzt nämlich richtig interessant. Von dieser ganzen Theorie wechseln wir mal zu den handfesten wirtschaftlichen Auswirkungen. Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das wirklich, dass du und ich dieselbe URL in den Browser eintippen und zwei komplett verschiedene Webseiten sehen?
Ja, hundertprozentig. Was hier wirklich faszinierend ist, sind die Beispiele, die in der CSIS-Quelle genannt werden. Buchmann beschreibt da sehr detailliert zwei Szenarien, wie diese Hyperpersonalisierung in der Praxis aussieht.
Lass uns mal Szenario A nehmen, also diese rollenbasierte Anpassung. Er bringt da das Beispiel von einem großen Industrieunternehmen, richtig?
Genau. Stell dir vor, da ist ein Anlagenbauer. Und jetzt rufen zwei völlig unterschiedliche Personen diese Seite auf. Ein technischer Einkäufer auf der einen Seite und eine Marketingverantwortliche auf der anderen.
Okay. Und früher hätten beide dieselbe Landingpage gesehen, wo oben ein riesiges Video läuft und unten irgendwo winzig die technischen Spezifikationen stehen.
Ja, genau. Ein furchtbarer Kompromiss, bei dem eigentlich niemand glücklich ist. Aber mit einem generativen Interface löst sich dieser Kompromiss komplett in Luft auf. Der technische Einkäufer, der wird vom System sofort identifiziert, etwa durch sein Suchmuster, seine IP-Adresse oder seine bisherigen Klicks auf B2B-Plattformen.
Und was sieht der dann?
Der sieht überhaupt kein emotionales Storytelling, keine Videos. Die KI rendert für ihn sofort strukturierte Datenblätter, die Navigation springt um auf Card-Downloads, Handbücher, API-Schnittstellen. Alles ist auf maximale Scannbarkeit optimiert.
Krass. Und die Marketingverantwortliche?
Die bekommt parallel eine völlig andere Welt präsentiert. Für sie rücken die Case-Studies nach vorne, die Hochglanzvideos, das emotionale Storytelling. Die nackten Datenblätter verschwinden für sie fast komplett im Hintergrund.
Das ist ja wie ein persönlicher Concierge für jeden Besucher.
Und Buchmann führt dann noch dieses zweite Szenario an, das finde ich fast noch extremer. Szenario B, die wertebasierte Anpassung.
Ja, das geht noch tiefer. Da geht es nicht mehr nur um den Jobtitel, sondern um Überzeugungen.
Richtig, er beschreibt, dass ein nachhaltigkeitsorientierter Nutzer, also jemand, der vielleicht vorher oft nach grünen Technologien gesucht hat, dass der sofort ökologische Standard, den CO2-Fußabdruck und solche Dinge sieht.
Mhm.
Und parallel dazu, auf derselben URL, sieht ein Nutzer, der extrem kostenfokussiert ist, also jemand, der rein auf Effizienz schaut, der sieht sofort Kalkulationstabellen, Skaleneffekte und ROI-Analysen.
Das ist echt der Wahnsinn.
Und in der Quelle führt Buchmann da einen Kernbegriff ein, den wir uns merken müssen. Information Gain, also der Informationsgewinn. Ein extrem wichtiges Konzept. Das ist quasi der Gegenentwurf zur klassischen Verweildauer.
Genau, früher hieß es ja immer, wir müssen die Leute so lange wie möglich auf der Seite halten.
Ja, völliger Quatsch eigentlich. Aufmerksamkeit ist heute die wertvollste Währung. Es geht nicht darum, den Nutzer suchen zu lassen. Es geht darum, das Rauschen zu entfernen. Wer diese Hyperpersonalisierung nutzt und den Informationsgain maximiert, der hält die Aufmerksamkeit.
Und lässt die Konkurrenz, die noch auf starre Konstrukte setzt, ziemlich alt aussehen. Wer mich heute nicht in der ersten Sekunde abholt, der hat mich verloren.
Genau so ist es.
Aber gut, diese Anpassungsfähigkeit, das klingt bisher alles nach einem super cleveren Verkaufstrick, um die Conversion Rate hochzujagen. Aber die Quelle offenbart dann noch eine Dimension, die noch viel weitreichender ist. Und zwar geht es um Inklusion.
Oh ja, ein riesiges Thema.
Barrierefreiheit im Web galt ja oft einfach als lästiges Add-on für Entwickler. Also etwas, das man mühsam nachträglich in den Code einbaut, weil man rechtlich dazu gezwungen wird.
Ja, am Ende des Projekts klebt man noch ein paar Textlabels für Screenreader dran und baut einen Schalter für höhere Kontraste ein. Das war's.
Genau. Und das ändert sich jetzt.
Absolut. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir uns den rechtlichen Rahmen ansehen. Den European Accessibility Act, der ja massiven Druck auf Unternehmen ausübt. Und hier zeigen Generative Interfaces ihre unsichtbare Superkraft.
Wie meinst du das? Unsichtbar?
Naja, das System merkt in Echtzeit, wenn ein Nutzer Hilfe braucht. Es ist keine statische Seite mehr, die man mühsam umprogrammieren muss. Die KI im Hintergrund passt selbstständig die Kontraste für Sehbehinderte an.
Okay, das mit den Kontrasten verstehe ich. Das gab es früher ja auch schon, so ähnlich.
Aber die Quelle geht da noch weiter.
Ja, viel weiter.
Wenn das System erkennt, dass jemand kognitive Einschränkungen hat oder einfach mit komplexer Fachsprache nicht klarkommt, wandelt die KI den Text auf Knopfdruck oder sogar automatisch in leichte Sprache um.
Warte, echt? Also die KI schreibt den Text in Echtzeit um?
Genau. Komplexe Schachtelsätze werden aufgebrochen, Fremdwörter werden durch einfache Umschreibungen ersetzt. Der Kern der Information bleibt gleich, aber das Verständnisniveau wird radikal angepasst. Und für blinde Nutzer, die Screenreader verwenden, optimiert die KI die gesamte Struktur des HTML-Codes im Hintergrund so, dass die Vorlesesoftware perfekt durch die Seite navigieren kann.
Das ist ja unglaublich. Das bedeutet für Unternehmen im Grunde, dass Barrierefreiheit kein reines Pflichtprogramm mehr ist, bei dem man einfach nur Strafen vermeiden will.
Richtig.
Sondern man erschließt dadurch automatisch Marktsegmente, die bisher digital komplett ausgeschlossen oder zumindest stark benachteiligt waren. Das ist Inklusion ohne Kompromisse beim Design für alle anderen.
Genau. Der Nutzer, der die visuell komplexe Erfahrung sucht, bekommt sie weiterhin. Und der, der Barrierefreiheit braucht, bekommt in Echtzeit seine angepasste Version. Das ist technologische Empathie.
Technologische Empathie. Ein starker Begriff. Aber lass uns mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Wir haben jetzt verstanden, was Generative Interfaces sind und warum sie so revolutionär sind.
Mhm.
Aber wenn ich mich jetzt in die Lage von, sagen wir, einem normalen mittelständischen Unternehmen versetze. Einem Maschinenbauer im Schwarzwald oder so.
Ja, der Klassiker.
Das klingt doch nach Budgets, die sonst nur Google oder Amazon haben. Also was bedeutet das alles für die Praxis? Muss so ein Unternehmen jetzt seine gesamte IT-Infrastruktur abreißen?
Nein, zum Glück nicht. Bochmann skizziert in der CSS-Quelle dafür einen sehr konkreten Weg, den er den Digitalcheck 2026 nennt. Das ist kein Alles-oder-Nichts-Prinzip.
Okay, also man fängt klein an?
Exakt. Der Weg ist iterativ. Man startet in hochrelevanten Schlüsselbereichen. Das kann eine wichtige Landingpage sein oder ein Kundenservice-Portal. Man baut nicht über Nacht die ganze Webseite um.
Aber wie funktioniert das technisch, wenn die Datenbasis im Unternehmen, ich sag mal, ein komplettes Chaos ist? Bei vielen Mittelständlern liegen die Produktdaten ja noch in irgendwelchen veralteten PDFs oder in drei verschiedenen Excel-Listen.
Da triffst du genau den wunden Punkt. Das ist die absolute Voraussetzung. Ohne eine saubere Datenbasis und eine klare Strategie geht hier gar nichts. Die KI kann nur das dynamisch zusammensetzen, was vorher sauber strukturiert und semantisch getaggt wurde.
Das heißt, erstmal Hausaufgaben machen.
Genau, Daten bereinigen. Aber, und das ist das schlagende Argument aus der Quelle, der Aufwand lohnt sich extrem. Unternehmen, die jetzt früh auf diese Technologie setzen, verzeichnen in diesen Pilotprojekten eine Steigerung der Nutzerinteraktion um bis zu 40%.
40%? Das ist in der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie gigantisch.
Und weißt du, was der eigentliche Clou ist? Der Mittelstand hat hier einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Großkonzernen.
Welche denn? Die Konzerne haben doch viel mehr Geld für sowas.
Ja, aber sie sind träge. Sie ersticken in internen Abstimmungsrunden, Compliance-Vorgaben und globalen Rollout-Plänen. Ein mittelständisches Unternehmen zeichnet sich durch Agilität aus. Die können sagen, okay, wir räumen jetzt die Daten für diese eine Produktlinie auf und setzen ein generatives Interface auf.
Ah, ich verstehe. Und wer jetzt so schnell handelt, der sichert sich diesen hyperpersonalisierten Markt, bevor die Großen überhaupt gemerkt haben, was passiert ist.
Genau. Agilität schlägt hier Masse.
Das ist wirklich ein faszinierender strategischer Vorteil. Wenn ich das alles mal prägnant zusammenfasse, statisch war gestern, generativ ist heute. Diese Technologie ist wirklich die perfekte Symbiose aus Effizienz, zielgenauer Kundenansprache und, wie wir bei der Barrierefreiheit gesehen haben, rechtlicher Sicherheit.
Das bringt das perfekt auf den Punkt. Aber, und das wirft eine wichtige Frage auf, wenn wir uns diese ganze Entwicklung mal auf einer Metaebene anschauen.
Okay, jetzt wird's philosophisch.
Ein bisschen. Aber es ist ein provokanter Gedanke, der sich direkt aus Buchmanns Ausführungen ableiten lässt. Wir haben ja gesagt, die Webseite passt sich in Millisekunden an jeden individuellen Besucher an und zeigt ihm genau das, was er sehen will.
Ja, Hyperpersonalisierung.
Richtig. Aber was passiert dann eigentlich mit der Kernidentität einer Marke?
Oh.
Ich meine, wenn es keine einheitliche Fassade mehr gibt, wenn der Ökoaktivist eine komplett grüne, nachhaltige Marke sieht und der Einkäufer eine eiskalt kalkulierende, effiziente Marke, gibt es dann noch ein gemeinsames Verständnis davon, wofür ein Unternehmen eigentlich steht?
Das ist ein krasser Gedanke. Du meinst, wenn zwei Leute am Tisch über dieselbe Firma reden, haben die zwei völlig unterschiedliche Firmen im Kopf.
Genau. Oder verliert das Internet da gerade seine letzte gemeinsame Realität, wenn jeder nur noch seine maßgeschneiderte Echokammer sieht, in der ihm die Marke exakt nach dem Mund redet? Was ist die Marke dann noch?
Puh, das ist ein Gedanke, über den du, der uns jetzt zuhört, nach unserer heutigen Analyse wirklich mal in Ruhe nachdenken kannst. Wie viel Anpassungsfähigkeit verträgt eine Identität, bevor sie sich auflöst?
Eine sehr spannende Frage für die nächsten Jahre.
Absolut. Damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Recherche angekommen. Wir verabschieden uns bei dir, bedanken uns für deine Neugierde und hoffen, dass du die digitale Welt ab heute mit etwas anderen Augen betrachtest.
Ja, achte mal darauf, was du so siehst.
Genau. Frag dich beim nächsten Klick einfach mal, ist das hier gerade eine fertige Seite? Oder baut sich dieser Raum in genau dieser Millisekunde nur für mich zusammen? Mach's gut und bis zum nächsten Mal.